Meine Predigt für heute steht in Matthäus 12, Seite 22 im Neuen Testament in unserer alten Lutherbibel. Errettet aus der Macht Satans. Matthäus 12, Vers 22 bis 30. Da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. Und er heilt ihn also, dass der Blinde und Stumme beides redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach: Ist dieser nicht Davids Sohn? Aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie: Er treibe die Teufel nicht anders aus als durch Beelzebub, der Teufel Obersten. Jesus vernahm aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Ein jeglich Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird Wüste, und eine jegliche Stadt oder Haus, so es mit sich selbst uneins wird, mag's nicht bestehen. So denn ein Satan den anderen austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie mag denn sein Reich bestehen? So ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure Richter sein. So ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe, so ist je das Reich Gottes zu euch kommen. Aber wie kann jemand in eines starken Haus gehen und ihm seinen Hausrat rauben, es sei denn, dass er zuvor den Starken binde und alsdann ihm sein Haus beraube? Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Nichts, was auf dieser Welt passiert, geschieht auf neutralem Boden. So ist das. Alles, was die Menschen tun, gehört zu einer geistlichen Macht, die hinter dem steht, was wir tun. Alles, was passiert, steht entweder unter der Macht Satans oder unter der Macht des lebendigen Gottes. Es gibt keinen neutralen Raum. Und die allermeisten Menschen sind sich das gar nicht bewusst. Sie tun so, als ob es den Satan gar nicht gäbe. Aber es gibt die Macht der Finsternis, die Macht Satans, der mit seinen bösen Geistern uns verführt, uns zu falschen Entscheidungen überredet. Denn der Satan, so sagt die Bibel, ist der Vater der Lüge. Satan sagt niemals die Wahrheit. Er tut alles, damit unser Leben ohne Sinn und Ziel in der Hölle endet. Satan ist der Inbegriff der Verführung, weil er immer die Menschen täuscht, die sich auf ihn einlassen. Satan tut alles, um unser Leben zu zerstören. Er ist ein Meister der Ablenkung. Damit wir uns ja nie mit unserer Schuld und Sünde und unseren eigenen Problemen beschäftigen und auseinandersetzen. Und der Satan tut alles, damit wir nie über unseren Tod und über das, was danach kommt, nachdenken oder uns damit beschäftigen. Und dann gibt es die Macht des lebendigen Gottes, der in Jesus als das wahrhaftige Licht auf diese Erde kam, um uns, so sagt die Bibel, aus der Macht der Finsternis zu befreien. Gott ist der Vater der Herrlichkeit, sagt die Bibel, der in der ewigen Heimat im Himmel wohnt. Wenn wir zu ihm gehören, gehen wir zu ihm. Gott und Jesus sind die Schöpfer der Welt und die Eigentümer des ganzen Universums. Und Gott liebt uns Menschen, seine Geschöpfe, mit unfassbar großer Liebe, die kein Mensch verstehen kann. Deshalb schickte er seinen Sohn Jesus Christus, um die Werke des Teufels zu zerstören, so sagt die Bibel. um uns aus der Macht der Finsternis, aus der Macht Satans zu befreien. Von Gottes großer Liebe lesen wir zum Beispiel in 1. Johannes 4,10. Darin steht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebet haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. So ist es. Jesus starb zur Versöhnung für unsere Sünden, weil wir unsere Sünde nicht selber wieder gut machen können. Jesus hat sein teures Blut vergossen, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Und jeder, wir wissen das, der über seiner Sünde Buße tut und Jesus im Glauben als Herrn und Heiland annimmt, der wird ein Kind Gottes, der ist, so sagt die Bibel, ein Eigentum Jesu Christi. So steht es zum Beispiel in Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus aufnehmen heißt Jesus einzuladen, in mein Leben zu kommen, dass er mir vergibt und dass er mir hilft, ihm nachzufolgen. Und dann passiert das, was in 1. Petrus steht, 1. Petrus 2, 25 steht, denn ihr waret wie die irrenden Schafe, so sind die Menschen ohne Gott, aber ihr seid nun bekehret zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus ist der Hirte, der uns leitet, und der Bischof, der Aufseher unserer Seele. Und wir gehören zu ihm und wir leben für ihn. Und dieses Leben mit Jesus führt automatisch dazu, so sagt die Bibel, dass der Satan nicht mehr über uns herrschen kann, weil wir zu Jesus gehören, der für alle Schuld und Sünde bezahlt hat. Er kann uns nicht mehr anklagen. Davon spricht Kolosser 1, 12 bis 14. Und dank sage dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Wir haben ein Erbteil im Licht im Himmel. Und dann geht es weiter, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Gott hat uns, so steht hier, errettet von der Obrigkeit der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Die Obrigkeit, die Herrschaft der Finsternis ist vorbei. Auch wenn die Sünde immer noch in uns Gläubigen wohnt, so sagt es Paulus in Römer 7, Vers 17. Und wir stehen täglich in einem geistlichen Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und diese Mächte tun alles, um uns vom Weg mit Jesus abzubringen. Jeder, der zu Jesus gehört, kennt diesen Kampf. Unser Herr Jesus hat den Satan bereits besiegt. Nichts kann uns aus der Hand Jesu reißen. Wir haben Vergebung und ewiges Leben. Aber der Satan will nicht, dass Menschen Jesus finden, dass wir für Jesus leben. Und er tut alles, um uns lahmzulegen und uns kampfunfähig zu machen. Um diesen geistlichen Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen, rät uns Paulus, dass wir die Waffenrüstung anziehen. Wir kennen das aus Epheser 6. Dort steht, Epheser 6, 11, zieht an den Harnisch, die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Und dann weiter Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, wir kämpfen als Christen nicht mit Personen, die einen Körper haben. Wir kämpfen gegen das Reich Satans und seine unsichtbaren Mächte, die in der Finsternis herrschen, steht hier. Die meisten Menschen haben das nicht kapiert. Die meisten Christen haben das nicht kapiert. Denn anstatt den Satan zu bekämpfen, bekämpfen sie andere Menschen. Sie bekämpfen Menschen in der Familie, ihre Arbeitskollegen, ihre Nachbarn, andere Christen in der Gemeinde oder anderen Gemeinden. Sie streiten über Dinge, die am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen, völlig unwichtig sind. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass andere Menschen aus Fleisch und Blut nicht unser Kampfplatz sind. Menschen sind nicht unsere Gegner. Satan ist unser Gegner. Und die Geister, die Armee Satans, machen keine Pause. Sie brauchen nicht zu schlafen. Die bösen Geister warten nur darauf, dass ihr Feind einen Fehler macht. Und das sind die Kinder Gottes. Und wenn wir eine Schwäche gezeigt haben, dann schlagen sie zu, sie verletzen uns. Und ich möchte einen Vers aus Epheser 6 noch kurz erwähnen, der von den zentralen Waffen von uns Christen spricht, die wir haben. Epheser 6, Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Helm des Heils ist nichts anderes wie unsere Heilsgewissheit, die uns der Satan nehmen will. Er sagt, du bist gar nicht gerettet. Das ist gelogen für uns bekehrte Christen. Denn Heilsgewissheit gründet sich nicht auf unser Gefühl oder auf unsere fromme Leistung. Sie gründet sich immer auf das Versprechen Jesu, das er für uns bezahlt hat, dass wir ewiges Leben haben. Und daran kann auch der Satan nichts ändern. Und dann kommt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Die einzige Angriffswaffe, die wir haben. Ein Krieg ohne Waffen ist immer verloren. Wir wissen das. Und die Bibel ist die einzige Waffe, die wir haben. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Die Bibel ist nach Hebräer 4,12 ein zweischneidiges Schwert. Dieses Schwert ist kräftiger als Milliarden von Atombomben. Es gibt nichts auf dieser Welt, was an die Durchschlagskraft des Wortes Gottes herankommt. Das ist uns oft nicht bewusst. Es geht um einen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und das Wort Gottes hat eine unvorstellbar große Kraft. Vergessen wir nicht, durch Gottes Wort wurde diese Welt aus dem Nichts erschaffen. Gott schickt uns nicht wehrlos in den Kampf. Gott lässt uns nicht mit Satan ins offene Messer laufen. Gott gibt uns ein Schwert, das so eine Kraft hat, dass ihm keine Macht der Finsternis widerstehen kann. Deshalb hat Jesus sich verteidigt mit Worten Gottes, als er vom Satan versucht wurde. Gottes Wort ist eine geistliche Atombombe. Aber diese Waffe, dieses Schwert bringt nichts, wenn du es nicht kennst, wenn du nicht gelernt hast, damit umzugehen. Wenn wir im Krieg auf die Waffe, die wir haben, nicht trainiert sind, dann bringt uns die beste Waffe nichts. Wir müssen lernen, mit unserer Waffe, die uns Gott gegeben hat, umzugehen. Du musst lernen zu fechten. Du musst Gottes Wort kennen, mit anderen Worten. Bibelverse auswendig lernen, Bibel lesen, Bibel zitieren. Ich kenne mehrere Menschen, die jahrelang psychische Probleme hatten und sie haben täglich Tabletten genommen. Und wie sind sie frei geworden? Sie haben jeden Tag Bibelverse gelesen und auswendig gelernt und sie sich eingeprägt und sie sind gesund geworden. So eine Kraft hat nur das Wort Gottes. Deshalb ist uns unsere Bibel so wichtig. Und dann gehört natürlich auch das Gebet zu einer wichtigen Waffe für uns Christen, weil Gebet immer den Arm Gottes bewegt. Und das sind die zwei wichtigsten Waffen, die wir haben. Das Wort Gottes und dann gehen wir ins Gebet. Davon redet Epheser 6, 18. Deshalb beten wir ohne Unterlass. Und so gehen wir mit dem Geist Gottes, der in uns lebt, in den geistlichen Kampf, von dem auch unser Text spricht und den wir heute anschauen. Mein erster Punkt, Jesus besiegt alle Mächte der Finsternis. Matthäus 12, 22, da ward ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. Und er heilt ihn also, dass der Blinde und Stumme beides redete und sah. Schauen wir an, was hier passiert ist. Die Austreibung von bösen Geistern aus Besessenen war nicht ungewöhnlich in Israel. Wir lesen später in Vers 27, als Jesus die Juden fragt, durch welche Kraft sie die bösen Geister selber austreiben davon. Aber um böse Geister auszutreiben, mussten die Juden immer den Namen der bösen Geister wissen. Deshalb fragten sie den Dämonen, den bösen Geist, nach seinem Namen. Jesus hat das an anderer Stelle auch so gemacht. Als Jesus in Lukas 8 in die Gegend der Gadarener kam und einen Besessenen von seinen Dämonen befreit hat, da fragte Jesus die Teufel, wie sie heißen. Und die Teufel, es waren viele Geister in dem einen Menschen, sie sagten, als er fragte, wie sie heißen, Legion. Und dann erlaubte Jesus der Legion, aus dem Menschen in die Säue zu fahren, und alle Säue stürzten ins Meer. Das heißt, die gängige Form, Menschen von bösen Geistern zu befreien, ging über den Namen der bösen Geister und Dämonen. Aber das konnte Jesus in unserer Geschichte gar nicht machen. Der Besessene war blind und stumm. Der Besessene konnte den Namen der bösen Geister, die in ihm waren, nicht preisgeben. Und die Juden waren sich einig, einen Stummen kann nur Gott selber oder der verheißene Messias, wenn er kommt, von Dämonen befreien. Und so verstehen wir auch den nächsten Vers, in dem wir lesen, Matthäus 12, 23, und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Der Davids Sohn, das wussten die Juden, das ist der Messias, der verheißene Erlöser des Volkes Israel. Matthäus 1, Vers 1 im ersten Kapitel von Matthäus, dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, da kommt es wieder. Des Sohnes Abrahams. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus hier einen Stummen und Blinden von bösen Geistern befreit, war für die Juden ein eindeutiges Zeichen, der Messias ist gekommen. Jesus ist der verheißene Messias. Jesus war der versprochene Erlöser, den Gott schon im Alten Testament angekündigt hatte. Er war der Sohn Gottes, der sein geistliches Reich auf dieser Welt aufrichten wird. Zu diesem geistlichen Reich gehören alle bekehrten Christen. Und wir lesen hier, alles Volk entsetzte sich, weil keiner damit gerechnet hatte, dass Gott so ein gewaltiges Zeichen durch Jesus tun konnte. Alles Volk entsetzte sich, weil Jesus sich als Erlöser der Welt zu erkennen gab. Als der Mann, dem alle Mächte der Finsternis weichen müssen. Und so ist es bis heute geblieben. Jesus ist größer und stärker als alle Mächte der Finsternis. Jesus kann, so wie in diesem Wunder, alle Belastungen wegnehmen. Er kann uns von allen Gebundenheiten befreien. Der Satan und seine bösen Mächte haben keine Macht über Menschen, die zu Jesus gehören. Als Kinder Gottes hat der Satan keine Macht mehr über unserem Leben. Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. In unserer Geschichte wurden nicht nur Dämonen ausgetrieben, es ist auch gleichzeitig ein Wunder passiert, weil der Blinde sehen und der gleiche Mann, der Stumme, reden konnte. Aber alles beginnt damit, dass der Satan besiegt wird. In 1. Johannes 3, 8 steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Deshalb kam Jesus. Nur Jesus allein ist stärker als jede Zerstörung, die der Satan in unserer Welt angerichtet hat. Interessant ist in diesen Versen noch, dass der Besessene blind und stumm war. Die Bibel spricht von der Blindheit der Menschen, die ohne Gott leben. Der Satan macht die Menschen blind für die Wahrheit Gottes und für die vielen offenen Fragen nach dem Tod und nach dem Sinn des Lebens. Ihr wisst ja, im Alltag machen sich die Menschen alle möglichen Gedanken über das, was kommen kann und kommen wird, welche Möglichkeiten es gibt. Aber was den Tod und die Ewigkeit angeht, sind die meisten Menschen dumm und blind. Paulus sagt in Epheser 4, 17 bis 18, so sage ich nun und zeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln. Und jetzt beschreibt er, wie die Heiden, wie die Menschen ohne Gott wandeln. In der Eitelkeit ihres Sinnes, welcher Verstand verfinstert ist und sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Heiden oder Menschen, die ohne Gott leben wollen, leben, hier steht, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Sie sind voller Stolz und Hochmut. Ihr Verstand ist verfinstert. Diese Finsternis kommt aus der Macht Satans, der sie sich ausgeliefert haben. Und sie sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist. Das heißt, sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein unvorstellbarer Reichtum in der Beziehung zu Gott liegt. Alles ein Werk Satans. Denn der Satan arbeitet durch die Unwissenheit, so in ihnen ist. Und der Satan arbeitet durch die Blindheit ihres Herzens. Wer Jesus und seinen Geist hat, dem wird diese Decke der Blindheit für die Größe und Gegenwart Gottes von den Augen genommen. Und plötzlich sehen wir Jesus in seiner ganzen Größe, der in uns kommt mit seinem Geist und der ununterbrochen daran ist zu arbeiten, dass die Beziehung zu ihm immer besser wird. Deshalb ist es wie bei den Blinden und Stummen in unserer Geschichte. Es ist ein großes Wunder der Gnade Gottes, wenn Menschen über ihre Sünde Buße tun und Jesus finden und ihre Blindheit, die Blindheit ihres Herzens verschwindet. Und sie plötzlich sehen, was für einen Gott, was für einen Heiland wir haben. Mein zweiter Punkt, Satans Anschuldigungen sind voller Lüge. So auch in diesem Text. Matthäus 12, 24, aber die Pharisäer, da sie es hörten, sprachen sie, er treibt die Teufel nicht anders aus als durch Beelzebub, der Teufelobersten. Jesus tut ein großes Wunder. Er befreit einen Besessenen von seinen bösen Geistern. Er macht den Besessenen gesund, dass er sehen und reden kann. Aber die Pharisäer wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen vor allem nicht, dass das Volk Jesus als Messias anerkennt. Und sie sagen, dass das, was Jesus tut, alles Teufelszeug ist. Sie stellen eine Behauptung auf, die völlig unsinnig ist. Sie sagen, dass Beelzebub, der oberste Teufel, das gemacht hat. So nach dem Motto, der oberste Teufel jagt den kleineren Teufel davon. Und Jesus widerspricht den Pharisäern und erklärt ihnen, dass das, was sie sagen, überhaupt keinen Sinn macht. Er sagt in Vers 25, Jesus vernahm aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, ein jeglich Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird Wüste. Und eine jegliche Stadt oder Haus, so es mit sich selbst uneins wird, mag's nicht bestehen. Er sagt den Pharisäern, was er sagt, ist völlig unlogisch. Ein Reich, in dem die Leute sich gegenseitig bekämpfen, ist nicht überlebensfähig. Uneinigkeit in einem Reich wird immer zur Zerstörung desselben Reiches führen. Kein Reich kann es dulden, dass die eigenen Leute sich bekämpfen. Sonst geht das Reich an seinen eigenen internen Kämpfen kaputt. Vers 26, so denn ein Satan den anderen austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie mag denn sein Reich bestehen? Jesus erklärt den Pharisäern, wie unlogisch ihre Unterstellung ist, dass er mit dem Teufel arbeitet. Aber so ist es bis heute geblieben. Gegen jede menschliche Logik wird alles Mögliche erfunden, um diese Welt ohne Gott zu erklären. So machen das die Menschen. In Römer 1,20 sagt Paulus, dass jeder Mensch in der Schöpfung erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Jeder, der sich mit der Schöpfung beschäftigt, muss zugeben, dass jede Evolution, bei der die Schöpfung viel Zeit und Zufall braucht, um entstehen zu können, dass das einfach dumm ist. Gegen jeden Verstand, gegen jede Logik wird alles Erdenkliche getan, erfunden, sich ausgedacht, um diese Welt ohne Gott zu erklären. Und es gibt dafür eigentlich nur eine einzige Erklärung. Alles ein Werk Satans, den Vater der Lüge, eine Erfindung des Teufels, um die Menschen ohne Gott in die Hölle zu bringen. Und Jesus sagt weiter in Vers 27, so ich aber die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure Richter sein. Jesus sagt, wenn ich nach eurer Ansicht die bösen Geister durch den Obersten der Teufel austreibe, wie machen das denn eure eigenen Leute, die sich auch mit der Austreibung von bösen Geistern beschäftigen? Es kann doch nicht sein, dass die bösen Geister ohne die Kraft Gottes ausgetrieben werden können. Das geht nicht. Wenn ihr mir unterstellt, dass bei mir der Satan wirkt, warum ist das dann nicht auch bei euren eigenen Leuten der Fall? Und so sind die Anschuldigungen Satans immer voller Lüge. Weil der Satan, so sagt die Bibel, der Vater der Lüge ist. Weil der Satan immer mit der Lüge arbeitet und der sehr gut ist, auch die Gläubigen zu belügen. Mein dritter Punkt, die Macht Satans ist gebrochen und besiegt. Vers 28, Jesus sagt, so ich aber die Teufel durch den Geist Gottes austreibe, habt ihr gehört, durch den Geist Gottes austreibe, so ist je das Reich Gottes zu euch kommen. Jesus lässt sich von seinen Gegnern nicht beirren. Er macht klar, ich habe die bösen Geister aus dem Stummen und Blinden durch den Geist Gottes ausgetrieben. Ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das wird kein Mensch, keine Lüge, keine Verleumdung ändern können. Vers 29, oder wie kann jemand in eines starken Haus gehen und ihm seinen Hausrat rauben, es sei denn, dass er zuvor den Starken binde und alsdann ihm sein Haus beraube? Der Starke, den Jesus gebunden und besiegt hat, ist der Satan. Noch treiben die bösen Geister unter dem Himmel und die Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, ihr Unwesen. Noch verführen sie die Leute. Noch leben wir in geistlichen Kämpfen, auch wir Christen. Und was tun wir? Wir fliehen in Gottes Wort und ins Gebet. Wir nehmen das Schwert des Geistes. Wir lassen nicht von der Bibel. Wir füttern uns mit dieser Nahrung für unser geistliches Leben. Aber es kommt der Tag, sagt die Bibel, an dem Jesus seine Leute zu sich holt. Es kommt der Tag der Entrückung, von dem wir in 1. Thessaloniker 4 und 1. Korinther 15 lesen. Und wir lesen in 1. Korinther 15, 51 bis 52. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Paulus redet davon, dass alle Gläubigen verwandelt werden wenn Jesus kommt und uns bei der Entrückung abholt. Das Ganze wird in einem Augenblick plötzlich passieren. Keiner kann sich vorbereiten. Alle Gläubigen werden dann plötzlich weg sein. Sie werden verwandelt werden. Sie werden einen neuen Leib bekommen. Unsterblich und unverweslich. Das gilt auch für die Verstorbenen und für die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben werden. 1. Korinther 15, 53, denn dies Verwesliche muss anziehen, das Unverweslich, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wir wissen, Verwesung und Tod ist alles eine Folge der Sünde. Wir müssen sterben, weil wir gesündigt haben. Das alles wird vergehen für die, die zu Jesus gehören. Wir werden einen, so sagt die Bibel, einen unverweslichen, einen unsterblichen Leib bekommen, wie ihn Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Und dann 1. Korinther 15, 54 bis 57. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen, das Unverwesliche, und dies Sterbliche wird anziehen, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Und jetzt kommt es, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Also in dem Augenblick, wo Jesus uns abholt, ist der Tod verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, durch unseren Herrn Jesum Christum. Mit der Sünde sind der Tod und die Verdammnis in der Hölle in diese Welt gekommen. Kein Mensch konnte die Macht der Sünde und des Todes brechen. Aber Jesus hat mit seinem Tod eine ewige Erlösung geschaffen, so sagt die Bibel, für alle, die ihn angenommen haben. Durch Jesus haben wir den Tod besiegt. Wir, sagt die Bibel an anderer Stelle, unsere Heimat ist im Himmel. Wir gehören dorthin, wir leben schon dort. Durch Jesus bekommen wir eine ewige, wie die Bibel sagt, eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Durch Jesus haben wir eine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit, die uns Jesus geschenkt hat. Der Sieg Jesu über Schuld und Sünde ist alles ein Geschenk seiner Liebe für jeden, der es annimmt. Und weil das so ist, deshalb fordert uns Paulus dazu auf in 1. Korinther 15, 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, lasst euch nicht irritieren und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Sintemal, ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lassen wir uns nicht entmutigen von den geistlichen Kämpfen, die wir alle haben. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir immer wieder in Sünde fallen, von der Sünde, die in uns wohnt. Stattdessen nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Stärkt euch täglich durch das Wort Gottes. Und vergesst nicht, dass eure Arbeit, und sei sie noch so schwach, nicht vergeblich ist in dem Herrn. Es lohnt sich, für Jesus und für den Himmel zu leben. Es lohnt sich, für Jesus zu kämpfen. Es lohnt sich, von Jesus zu zeugen. 2. Chronik 15, 7. Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn. Und mein vierter und letzter Punkt, lebe für Jesus und seinen Auftrag. Nach den Kämpfen mit den Mächten der Finsternis, mit den Menschen, die ihn abgelehnt haben, schließt Jesus diesen Text mit einer ernsten Ermahnung an uns alle. Er sagt, Matthäus 12, 30, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wie immer in der Bibel eine sehr klare Aussage. Es gibt keine Neutralität in der Bibel. Im Reich Gottes gibt es keinen neutralen Platz. Wer nicht zu Jesus gehört, der ist automatisch gegen ihn. Mitläufer werden nicht zugelassen. Jesus will nur Menschen, die zu ihm gehören, die Buße getan haben, ihn angenommen haben und ihm dann in aller Schwachheit nachfolgen. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Buße und Demut und die Bitte mit Jesus, dass er Jesus uns vergibt und dass wir mit ihm leben wollen. Häufig wird das nicht gepredigt. Aber Jesus will Menschen, die seine Kinder sind. Er will nur Menschen, die ihn um Vergebung ihrer Schuld gebeten haben, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Er ist doch für uns gestorben. Er hat sein Blut vergossen. Der allmächtige Gott hat das gemacht. Nicht irgendjemand. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann muss uns klar sein, was unsere Aufgabe ist. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist darum für sie alle gestorben, Jesus, auf dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Hier haben wir es gehört. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, um uns zu erlösen. Er ist für uns gestorben, damit wir hinfort nicht für uns selber leben, sondern für den leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. So will es unser Herr. Wir sollen für ihn leben. Deshalb sind wir hier. Das gibt maximale Befriedigung und maximale Erfüllung. Und nur der Satan redet dir ein, dass das nicht so ist. Das erfüllt uns mit dem Segen und dem Geist Gottes. Das macht unser Leben reich und es sorgt für eine Zufriedenheit, wie wir sie sonst nirgends finden. Die Bibel spricht von einem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und das ist auch der Grund, warum Jesus aus uns neue Menschen gemacht hat. Er will, dass wir für ihn leben. 2. Korinther 5, 17 bis 18. Darum ist jemand in Christo. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu worden, weil Jesus bezahlt hat. Aber das alles von Gott, also diese Neugeburt kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnet hat durch Jesum Christum und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Schon wieder wird unser Auftrag wiederholt. Wir haben das Amt, die Aufgabe, Versöhnung zu predigen, den Menschen zu sagen, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, um gerettet zu werden. Denn alle Menschen brauchen Jesus. Alle leiden unter der Macht der Finsternis. Und nur Jesus ist in der Lage, uns zu erlösen. Nur Jesus ist in der Lage, die Macht der Sünde, die Macht Satans und die Macht der Finsternis zu brechen. Deshalb fliehen wir zu ihm. Deshalb sind wir nur in seiner Nähe sicher. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch beten. Jesus, ich danke dir für diese eindrückliche Geschichte aus deinem Wort. Danke, dass du stärker bist als alle Mächte der Finsternis. Danke, dass wir dir gehören für alle Ewigkeit, dass wir eine Heimat im Himmel haben, dass du den Tod besiegt hast, dass wir wissen, dass du lebst und regierst und uns zu dir holen wirst. Ja, Herr Jesus, du lebst in dieser kaputten Welt und wir bitten dich, gib uns Weisheit und Mut und Kraft, von dir zu reden. In Jesu Namen. Amen.